Okay, fange ich mal an mit zwei Vorbemerkungen. Jetzt seid ihr heute Abend gekommen, weil ihr euch was anhören oder vielleicht sogar mit mir streiten wollt über Venezuela. Als solche wird es euch aufgefallen sein, dass in dieser Frage im Rest der großen, bunten, pluralen Öffentlichkeit inzwischen totale Funkstille herrscht. Wo man neulich noch sogar mit Sondersendungen und Sonderbeilagen in Zeitschriften über jedes Detail des dortigen Elends des Volks und Kampfs der Eliten um das Land und um das Volk behelligt worden ist, darüber aufgeklärt worden ist, muss man sich heute regelrecht darum bemühen, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Das Thema ist aus der Mode. Und jetzt kann man das einerseits dem Gegenstandpunkt anlasten, dass der mal wieder nicht aus dem Mustopf gekommen ist. Aber man kann vielleicht auch sich mal folgende Frage stellen und gleich mit Nein beantworten. Hat sich eigentlich irgendwas an den seinerzeit so lauthals beklagten Zuständen im Land und insbesondere für das Volk, mit dem er so mitfiebern sollte, geändert? Ist irgendwas an dem Elend, das ja nicht nur in einem vergleichsweise verglichen mit vorher absinkendes Lebensstandards bestanden hat, sondern richtig das Ausmaß physischen Mangels angenommen hat, was Ernährung anbelangt, was die elementarsten Hygieneartikel anbelangt, was Strom und Wasser anbelangt, medizinische Versorgung, eigentlich irgendetwas besser geworden. Wie gesagt, kann man gleich sagen, nein. Und insofern sollte man diesem medialen Stimmungswechsel mal was entnehmen. Es kann einem erstens auffallen, es kann einen stören, vielleicht sogar empören, aber es lässt sich dem auch was entnehmen. Wenn sich nämlich an den Gegenständen der aufgeregten Berichterstattung von neulich eigentlich nicht wesentlich etwas geändert hat und trotzdem ist die Befassung umgeschlagen in Nichtbefassung, dann werden die Gegenstände der Aufregung schon nicht der Grund für die Aufregung gewesen sein. Dann sagt einem die Abregung und Abgeregtheit und Abgeklärtheit alles darüber, jedenfalls einiges Wichtige darüber, worin die Aufregung von neulich eigentlich bestanden hat. Der ganze Zustand des Volkes, der hat so lange interessiert, wie er Moment und sogar ein Mittel des Machtkampfes gewesen ist oder von hierzulande als das angesehen worden ist, der einen interessiert hat. Und an dem Machtkampf hat einen ganz offensichtlich auch nicht interessiert, was die einen wollten und was die anderen wollten, sondern das hat bloß interessiert in Bezug auf die Interessen, die man von hier aus an Venezuela und alle, die dort irgendwas zu melden haben, die sich dort zu Wort melden und zu Taten schreiten, was man von denen will. Es war ja auch so offensichtlich, dass man das Elend des Volkes, die damit verbundenen auch Hungeraufstände und so weiter, die Insubordination, die um sich gegriffen hat, immer betrachtet hat unter dem Gesichtspunkt, vielleicht wird ja ein Machtkampf draus, der endlich den Chavez aus dem Amt hebelt. Warum auch immer man das von hier aus will. Und sobald die Sache umgekippt ist, nämlich pur deswegen, weil die USA den von ihnen inszenierten und konzertierten Umsturz einstweilen vertagt haben und sich dann im Zuge dessen, dass diese Opposition, die von dieser Figur da, von diesem pickligen Jüngling angeführt, sich dann doch zu Verhandlungen hat breitschlagen lassen, die, ich glaube, durch Norwegen vermittelt werden, aber Amerika gesagt hat, diese Verhandlungen auch und gerade wenn sie Europa vermittelt, die sind uns scheißegal. In dem Moment, wo also klar war, das ist einstweilen abgesagt, dass sich irgendeine Machtverschiebung in Venezuela ergibt, mit der Europäer und Deutsche irgendwas anfangen können. In dem Moment wird es einfach abgebucht, wird es abgeheftet und interessiert auch das Elend des Volkes einfach niemanden mehr. Aber gut, zum Ausgleich darf sich ja der Deutsche jetzt um Kurden Sorgen machen und die als das Objekt seiner Anteilnahme wenigstens ideell betrachten. Okay, also so viel mal dazu, warum wir es trotz dieser medialen Funkstille in Sachen Venezuela für überhaupt nicht abgesagt halten, uns mal dazu zu äußern. Jetzt zum Äußern gleich die nächste Vorbemerkung, nämlich wie oder wie nicht. In etwas mischen wir uns nicht ein. Für etwas sind wir nicht zu haben und bin auch ich heute Abend nicht zu haben. Nämlich für eine Beteiligung an der Frage, wer von den inwärtigen wie auswärtigen maßgeblichen Kreisen eigentlich Schuld hat an dem elenden Zustand von Volk und Nation in Venezuela. Und das ist ja bekannt, dass es eigentlich keine andere Befassung gibt, außer der, dass man es den einen in die Schuhe schiebt oder den anderen. Und die Topoi dieser wechselseitigen Schuldzuweisung, die sind auch immer dieselben, die sind irgendwo angesiedelt zwischen Korruptionsvorwürfen und den Vorwürfen mutwilliger Obstruktion. Warum diese Art der Befassung mit den Zuständen in Venezuela nichts taugt, das liegt an einer Unterstellung, die bei aller Gegensätzlichkeit allen Stellungnahmen in dieser Hinsicht gemein ist. Und die, das sage ich jetzt gleich mal vorweg, die ich für grundverkehrt halte. Wie bei jedem Streit um die Beantwortung der Schuldfrage lebt dieses ganze wechselweise Vorwürfe austeilen von der total geteilten, von allen geteilten Prämisse, dass mit entsprechend gutem Willen seitens der Regierenden und unter entsprechend wohlwollend gehandhabter Behandlung seitens des Auslands eigentlich dieses Venezuela wachsen, gedeihen und blühen müsste. Dass es bloß an der Entschlossenheit derer, die da das Sagen haben, mangelt, wenn das Gegenteil davon vorliegt. Dass sich alle dessen so sicher sind, dafür können sie auf einen Umstand verweisen, der heißt Ölreichtum. Ja, eigentlich ist doch Venezuela mit Ölreichtum gesegnet und es müsste doch aus dem Land was zu machen sein. Das Land müsste doch nach allen gängigen und praktisch geltenden Maßstäben für den Erfolg von Nationen eine erfolgreiche Nation sein, die ihr Volk ernährt, die wirtschaftlich prosperiert und als solche dann auch auf der Welt auftritt. Dass diese Unterstellung nicht hinhauen kann, das ist ja eigentlich selber noch zu entnehmen. Darauf gibt es genug Hinweise, dass es nicht sein kann, dass mal wieder ein Fall von eine schöne Chance total versemmelt vorliegt. Der erste Hinweis darauf, dass es da ein paar andere Gründe als Versagen, mangelnde Fähigkeit oder mangelnden Willen seitens der Regierenden dafür gibt, dass das Land so elend ausschaut, wie es ausschaut. Den ersten Hinweis darauf, den kann man schon in der Ubiquität dieses Phänomens mal entdecken. Ich weiß, das wird euch doch auch aufgefallen sein, dass so ungefähr jede Reportage über Afrika, egal über welches Land, so ungefähr jede Reportage über Lateinamerika so losgeht, je nachdem, was halt dann das Land ist, mit dem man sich befasst, eigentlich ein von der Natur reichlich gesegnetes Land, eigentlich ein reiches Land, aber trotzdem lebt das Volk in bitterer Armut, trotzdem ist es von Krisen geschüttelt, von Korruption zerfressen und Machtkämpfe, teilweise blutige Machtkämpfe, lähmen das Land und zersetzen es weiter. Über welches Land ist das eigentlich noch nicht gesagt worden? Das kann einen doch mal stutzig machen. Das Zweite, was einen in dieser Hinsicht stutzig machen kann, das ist, dass sich alle, also auch alle Kämpfenden vor Ort, alle um die Macht vor Ort Kämpfenden, jeweils den Vorwurf zu machen wissen, ihr kümmert euch bloß um euch, statt um das Volk und statt um das Land. Diese Guaidisten wollen am ganzen Chavismus bloß das eine entdeckt haben. Eine kleine Clique raubt das Land aus, lässt das Volk vergammeln, benutzt den Reichtum bloß zur eigenen Bereicherung und für abseitige, ideologisch inspirierte Projekte, statt den Wohlstand des Landes zu befördern. Und das Resultat sieht entsprechend aus. Dann verweisen Sie auf den Zustand, in dem das Land inzwischen ist. Das Eigenartige ist, dass Chavez neulich, als er an die Macht gekommen ist vor 20 Jahren, genauso an- und aufgetreten ist. Der hat das Land ungefähr auch in so einer Krise vorgefunden. Das Volk hungernd, zu Hungeraufständen getrieben, die Wirtschaft lag am Boden. Und auch er hat das sehr einseitig dem unnationalen, dem machtversessenen und volksvergessenen Standpunkt seiner Vorgänger in die Schuhe geschoben. Aber wenn dem schon so ist, wenn es gar keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass mal einer irgendwie von denen anders angetreten ist, und trotzdem sieht das Land so aus, wie es aussieht, dann kann es eben gar nicht einfach am guten und entschlossenen Willen oder eben dem Fehlen davon liegen, seitens derer, die das Land regieren, ob was aus dem wird und was aus dem wird. Und deswegen lohnt sich's und ist es notwendig, bevor man und mal ein ganzes Stück weit, statt dass man sich in diese Frage einmischt und dann zu Einschätzungen über den Stand der Machtkämpfe und der Machtauseinandersetzungen streitet und da Bedingungen wittert und Möglichkeiten und so weiter, dass man mal seinen Blick davon weg auf was anderes richtet, den Blick weglenkt, abwendet mal von den politischen Vorhaben derer, die dort an der Macht sind oder an die Macht wollen, und mal auf das hinlenkt, was eigentlich die Sache ist, mit der sie da zu tun haben. Was eigentlich Öl und Ölreichtum als nationale Ressource einer ganzen Nation tatsächlich darstellt. Und dass das nicht die Wahrheit sein kann, dass viel Öl vor allem eins ist, eine Riesenmöglichkeit, ganz viele gute Dinge damit anzustellen. Auch das ist eigentlich allen bekannt, weil noch jeder, der dieses Land verwaltet, noch jeder, der dieses Land, wie auch immer, für wen auch immer parteilich betrachtet, kommt darauf, dass man als Nation eigentlich nicht gut damit fährt, wenn man vom Öl oder wenn man wenigstens nur vom Öl abhängt. Es ist ganz eigenartig, dieselben, die sagen, Mensch, Öl, viel Öl, das macht doch ein Land eigentlich reich, das ist doch eigentlich eine riesige Potenz. Dieselben wissen haargenau, dass man diese Potenz dafür benutzen muss, um von ihr möglichst schnell und möglichst umfassend wegzukommen. Dass man sich nicht im Status eines Ölstaats einrichten darf, das wissen dieselben Knalltüten zu berichten und zu fordern, die auf der anderen Seite dann aber immer sagen, der Mensch, eigentlich hat man doch alles in der Hand. Ist es doch ein einziger ökonomischer Segen, den die Natur da über einen ausgekippt hat. Das ist ein unmittelbarer Widerspruch. Dass sich alle einig sind, dass vom Öl abhängig zu sein, da heißt es dann plötzlich abhängig. Nicht man hat viel davon, sondern man ist von ihm abhängig. Dass das was Prekäres ist. Und auf der anderen Seite soll das Öl ein wunderbares Mittel sein, um von ihm wegzukommen. Das ist nicht sehr plausibel. Und deswegen, was ist es denn? Darüber soll es mal mindestens die erste Hälfte gehen. Was ist denn das Öl in der Hand und in der Verfügung so eines Staates? Und da ist die These, das sage ich vorweg, das ist was anderes als eine Riesenmöglichkeit für alles Mögliche. Eine so oder so zu benutzende Potenz, mit der man bei gutem Willen alles Mögliche Gute anstellen könnte. Sondern das ist selber, beziehungsweise mit dem Status eines, deswegen heißen sie ja auch so, Ölstaates verbunden, ist ein ganzes System ökonomischer und politischer Notwendigkeiten. Die passen nicht sehr gut zu dem Gerede von eigentlich reich. Also gut, was ist so ein Ölstaat? Was ist das Mittelöl? Worin besteht es eigentlich? Was sind die darin liegenden Potenzen und was sind die Widersprüche, die damit einhergehen? Eins ist klar, dass es am Öl jetzt als Stoff läge, dass man mit ihm auf Dauer nicht gut fährt ökonomisch. Das kann nicht sein. Davon legen die beeindruckenden Gewinnbilanzen kapitalistischer Ölkonzerne ja ausreichend Zeugnis ab. Also dass es sich als Geschäftsartikel per se nicht eignete, dem ist definitiv nicht so. Jetzt ist aber, und offensichtlich liegt da schon mal der erste entscheidende Punkt, ein Ölstaat eben kein Ölkonzern, sondern eben ein Ölstaat, der, das weiß man, die Hoheit über ein Territorium hat, unter dem, aufgrund welcher tektonischen Zufälle auch immer, mehr oder weniger viel und mehr oder weniger zugängliches Öl oder Gas lagert. Und von diesem Öl zu leben, das weiß auch jeder. Das ist jetzt auch noch keine Erklärung für irgendwas, aber das muss man im Kopf haben, eben weil es einem so selbstverständlich ist. Von Öl leben für einen Staat heißt, dass er es auf dem Weltmarkt verkauft und dort zu Geld macht. Und zwar als der wesentlichen Quelle dessen, was es dann für diesen Staat überhaupt an Geld, Reichtum gibt. Und darin steckt ein Urteil, ein mehrstufiges, sehr negatives Urteil über das, was dieser Staat ansonsten ökonomisch ist, beziehungsweise worüber er ansonsten ökonomisch gebietet. Wenn ein Staat, also das sind jetzt auch keine schweren Schlussfolgerungen, die verstehen sich eigentlich noch recht einfach, aber man muss sie mal gelten lassen. Wenn ein Staat im Wesentlichen davon lebt, dass er sein Öl in auswärtiges Geld verwandelt, dann ist das ein überhaupt nicht selbstverständliches, negatives Urteil über sein nationales Geld. Ein nationales Geld hat auch ein Ölstaat, hat auch Venezuela. Und das druckt der Staat und er passt auf, dass es kein anderer druckt. Er verpflichtet seine Gesellschaft drauf, dass gefälligst mit diesem Geld bezahlt wird, was erworben wird. Also intern wird für dieses Geld verkauft und es wird mit ihm gekauft. Nur offensichtlich ist, dass diese Nation mehr oder weniger auch in und mit einem Geld wirtschaftet, überhaupt nicht gleichbedeutend mit einer sehr entscheidenden Leistung, die eine nationale Geldwirtschaft für propere, funktionierende kapitalistische Staaten hat. Nämlich, dass er nicht nur über eine Gesellschaft regiert, die ihrerseits in irgendeinem Geld ihren Handel treibt, sondern was dieses Geld nicht hinbringt, was dieses Geld für so einen Ölstaat nicht leistet, weswegen er unbedingt ein fremdes Geld braucht, das ist, dass er in einem strengen und umfassenden Sinne mit seinem Geld regiert. Mit seinem Geld über seine Gesellschaft regieren, in dem wirklichen Sinn, nämlich erstens der Gesellschaft das Produzieren für Geld verordnen, das kodifizieren und dann sich als Staat einerseits an den Gelderträgen dieser geldproduzierenden Ökonomie per Steuern zu bedienen, sich auch darauf zu verschulden und in dem Sinne die Machtquelle zu haben, dass er für das Geld, was er seiner Ökonomie abzwackt und was die immerzu hervorbringt, dass er für dieses Geld bei eben dieser Gesellschaft sich das verschafft, was er an sachlichem Herrschaftsbedarf hat. Und das ist viel und sehr umfassend bei modernen Herrschaften. Das geht los bei der Alimentierung derer, die überhaupt Staatsfunktionäre sind, vom kleinsten Beamten bis zum obersten Richter und Präsidenten. Das geht weiter mit der ganzen Ausstattung, was es an sachlichen Verwaltungsmitteln braucht. Von Stempeln über Büros bis hin zu Gefängnissen, die ganze Abteilung Gewaltmittel, die ein Staat sich zulegen muss und erst recht alles Mögliche, womit er dann nicht nur sein Gewaltmonopol sicherstellen und formal ausüben, sondern das in ein sachliches Regiment über die Gesellschaft münzen will, indem er ihr eine Infrastruktur baut, indem er sich auch um soziale Belange kümmert und so weiter. In diesem Sinne, regieren mit Geld ist für einen Ölstaat, also regieren mit seinem Geld, ist für einen Ölstaat nicht zu haben. Das kann er nicht und das schafft er nicht, weil das sein Geld nicht abwirft. Und das Geld, also das Geld, was unbeschadet dessen seiner Hoheit unterfällt, er ist es ja, der es druckt. Er ist es, der es einsammelt per Steuern. Er ist es, der die Regeln seines Gebrauchs festlegt. Aber es ist in dem Sinne gar nicht sein Mittel, weil nämlich umgekehrt die Gesellschaft, über die er regiert, weder die Geldüberschüsse ausschwitzt, noch die Produkte, auf die er dann um seiner Herrschaft willen zugreifen will und muss. Weswegen dann im Weiteren sein Geld, in dem seine Ökonomie wirtschaftet, ihm auch die dritte große und dann so endgültig erfolgreiche von erfolglosen Nationen unterscheidende Leistung nicht abwirft, nämlich, dass das Geld, dass intern dieses Verhältnis, eine ganze Ökonomie, ein ganzer Lebensprozess ist einerseits der Geldvermehrung unterworfen und er funktioniert dann auch so und besorgt dem Staat beides, nämlich das Geld, mit dem er zahlt und die Produkte und Dienstleistungen, die er zahlt. Auf Basis dieses nationalen Funktionierens an einen dann auch auswärtigen Bedarf an seinem Geld, nämlich an den Produkten, die man mit dem nationalen Geld bezahlen will von außen, vielleicht den Bedarf, sich kapitalistisch da anzusiedeln und die sein Geld und ihn mit seinem Geld in die Lage versetzen, auf der ganzen Welt zahlungskräftig aufzutreten. Also das, was so ein paar Elite-Nationen hinkriegen, wie die USA vorneweg, auch die Deutschen und weniger andere Nationen, das fehlt komplett. Ein Staat, der Ölstaat ist, ist die eigenartige Existenz einer staatlichen Herrschaft über die Gesellschaft, die gleichwohl nicht von ihrer Gesellschaft lebt, die all ihren sachlichen Herrschaftsbedarf nur im Ausland decken kann und auch da angefangen von den kleinsten Ausstattungen bis hin zu den wuchtigsten Gewaltmitteln, die den komplett oder jedenfalls im Wesentlichen nur im Ausland decken kann, weil ihr die nationale Produktion, die nationale Produktionsweise und also auch das nationale Geld das nicht gestatten. Und deswegen, weil sie überhaupt alles, was sie zur Herrschaft macht, sachlich, aus dem Ausland holen muss, sie auch deswegen so unbedingt und nicht als Zusatz, sondern als Voraussetzung ihres Regiments im Innern ausländisches Geld braucht. Also das ist mal die ganz eigenartige Prämisse, die man immer, ob man es sich klar macht oder nicht, und ich hoffe, ich habe es jetzt wenigstens in Umrissen klar gemacht, die eigentlich immer mitgedacht wird, wenn gesagt wird, Ölstaat. So, und jetzt besorgt er sich das Geld im Ausland im Tausch für Öl. Was ist das für eine Transaktion? Es sieht aus wie ein ganz normaler Verkauf, wie er so üblich ist auf dem Weltmarkt. Der eine kauft was und der andere kauft's. Das Eigenartige, das ist jetzt das zweite Mal, dass man in Rechnung stellen muss und dass sich geltend macht, wer hier eigentlich unter welcher Voraussetzung antritt. Das Eigenartige ist, dass das, was als Verkauf abgewickelt wird, dann doch was anderes ist, als dass man eine Ware gegen Geld verscherbelt. Warum? Weil, bemühe ich jetzt mal den Vergleich zur Normalität des Warenkaufs und Verkaufs auf dem Weltmarkt. Normalerweise sind die Subjekte, die auf dem Weltmarkt ökonomisch agieren, kapitalistische Geschäftsleute, die verkaufen die Ware, über die sie verfügen, die sie haben produzieren lassen oder in deren Besitz sie sich als Händler gebracht haben, verkaufen Waren, um das Geld, was sie für ihre Produktion oder jedenfalls für ihren Erwerb vorgeschossen haben, zu vermehren. Diese Ratio, dieser Sinn und Zweck des Handels, des Tauschs auf dem Weltmarkt, da werden Warenwerte realisiert, beinhaltet, dass in den Waren selbst ein Geldvorschuss steckt und ein Geldvorschuss, der überhaupt zu dem Zweck getätigt worden ist, um ihn nicht nur zurückzubekommen, sondern ihn mit Gewinn zurückzubekommen. Dieser Zweck markiert dann auch nicht nur das unbedingt einzuhaltende Maß dessen, was an Geld dafür erworben wird mit dem Verkauf der Ware, sondern damit zugleich auch die absolute Bedingung, unter der das überhaupt nur stattfindet. Ein kapitalistisches Unternehmen, das als Verkäufer von Autos, Maschinen, von sonst was auf dem Weltmarkt auftritt, das will sich nicht Geld beschaffen, sondern wie gesagt, das will das vorgeschossene Geld mit Profit zurückbekommen. Das will aus dem Vorschuss einen Überschuss machen. Und das macht es also erstens zu diesem Zweck, und das heißt, nur dann, wenn der mit dieser Ware realisierbar ist. In den Waren, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, ist vergegenständlicht ein mit viel geldmäßigem Aufwand erzeugter Anspruch auf Geldvermehrung. Und im Vergleich dazu ist der Auftritt eines Ölstaats kapitalistisch gesehen ein schlechter Witz. Weil da ernsthaft ein Subjekt auftritt, das fängt seine ökonomische Transaktion nicht mit einem Geldvorschuss an, den es auf dem internationalen Warenmarkt in einen Geldüberschuss rückverwandeln will, sondern da tritt allen Ernstes jemand mit einem Gebrauchswert an, in dem kein Geldvorschuss steckt, der auch kein Geldvorschuss wert ist, sondern der überhaupt dieses politische Subjekt erst in den Besitz von Geld bringen soll. Und das ist insofern sehr entscheidend, dieser Unterschied, weil da bei dieser Art Auftritt auf dem Weltmarkt sich mit dem Verhökern von einem Gebrauchswert überhaupt erstmal in den Besitz überhaupt von sowas wie Geld zu bringen, mit dem man als Staat was anfangen kann, macht im Verhältnis zur Freiheit der Kostenüberschusskalkulation, die ein kapitalistisches Unternehmen geltend macht und geltend machen kann, unterhalb derer es nämlich nicht verkauft, eine sehr mangelmäßige Not des Verkaufen müssens. Es gibt seitens eines Ölstaats ja alle möglichen Ansprüche daran und alle möglichen Vorhaben bezüglich dessen, was er dann gerne mit dem Geld anstellen will, das er per Ölverkauf zu erwerben trachtet. Deswegen kann es für einen Ölstaat der Ölpreis nie hoch genug sein. Das Blöde ist nur, er kann das überhaupt nicht geltend machen. Man muss umgekehrt sagen, es gibt keinen Ölpreis, der so niedrig ist, dass ein Ölstaat sich auf den Standpunkt stellen könnte, zu diesem Preis verkaufe ich nicht mehr. Für diesen Preis lohnt es sich für mich nicht mehr. Das ist ein heikler Vergleich, aber darin stimmt er. Das macht dieser Mangel, den eigenen Bedarf in ein Kriterium der Preisgestaltung umzumünzen, macht mal den negativen Grund für das aus, was man kennt als Volatilität von Öl genauso gut wie von allen möglichen anderen Rohstoffpreisen. Es hat Zeiten gegeben, da war der Ölpreis so um oder sogar unter 10 Dollar das Barrel. Ja, ausgesucht haben sich das die Ölstaaten ganz bestimmt nicht. Nur, dass der Barrelpreis zwischendurch mal solche Tiefststände erreicht hat, belegt ja umgekehrt, sie haben trotzdem zu ihm verkauft. Sonst gäbe es ja den niedrigen Preis gar nicht. Es gibt für Rohstoffstaaten, und das gilt auch für die Exporteure dieses besonderen Guts Erdöl, im Prinzip keine Untergrenze. Nochmal, warum? Weil sie eben gar nicht mit einer Geldrechnung antreten, mit einer Überschussrechnung. Das sind keine kapitalistisch wirtschaftenden Subjekte, die ein Geld in einen Produktionsprozess und in die Arbeitskräfte investiert haben und dann das alles so eingerichtet haben, dass dann hinterher eine Masse von Waren rauskommt, in der steckt geldmäßig, wertmäßig der Aufwand für die Produktion plus dem Anspruch auf das Meer. Sondern, nochmal, das sind Staaten, die haben überhaupt einen komplett modernen Herrschaftsbedarf, insofern einen sehr umfänglichen Geldbedarf und müssen sich dieses Geld wirklich überhaupt erstmal besorgen. Und womit sie antreten, das ist ihre politische Verfügung übers Territorium, unter dem dann, wenn sie Glück haben, der intelligente Designer oder eher die zufällige Natur in große Öllagerstätten oder sonst was hinserviert hat. Das ist das eigenartige Geschäft dessen, dass man politische Souveränität in Geld ummünzt, auswärts. Und das schließt noch ein paar zusätzliche eigenartige Verhältnisse ein, sowohl zum Ausland wie auch zum Inland. Nach innen bedeutet es was? Da habe ich, meine ich, das Wesentliche vorhin schon angedeutet. Da steht ein Staat einerseits, wie andere Staaten auch, im Verhältnis des Regiments zu den Leuten, die sich auf dem Territorium tummeln. Er macht ihnen die Ansagen, wie gelebt wird, welche Gesetze einzuhalten sind und so weiter. Und zugleich steht er komplett äußerlich zu diesen Leuten. Die sind einerseits sein Volk. Aber das, was normalerweise mit dem Verhältnis zwischen dem Staat und seinem Volk einhergeht, nämlich es sind die produktiven Leistungen des Volkes, von denen der Staat lebt, davon kann im Falle eines Ölstaats einfach nicht die Rede sein. Und da ist schon egal, also für diesen Befund, für eine Herrschaft eigentlich absurden Befund, ist es egal, ob so ein Staat dieses Volk, mit dem er nichts anzufangen weiß, nichts Produktives, ob er das verrotten lässt oder ob er es im Maße seiner Öleinnahmen an diesen Öleinnahmen beteiligt, vielleicht sogar versucht, dem Volk was Gutes zu tun, vielleicht sogar versucht, aus dem Volk dann doch die produktive menschliche Quelle seiner Macht zu machen. Es bleibt dabei, dass das, was es an innerer Ökonomie gibt, an dem, wovon die Herrschaft lebt, vorbeigeht und entsprechend aussieht, nämlich erbärmlich ist, in den allermeisten Fällen, über Subsistenz kaum rausgeht, da wo es tatsächlich dann sowas wie eine Geldwirtschaft gibt, ist die Geldwirtschaft aber auch nicht ein Beitrag zu, da wächst was, an dem der Staat sich bedienen kann, sondern die Geldwirtschaft, die es dann in einem Ölstaat gibt und nicht zu knapp, ist ihrerseits die private Beteiligung daran, dass der Nation von außen Geld zufließt. Das ist ein privates Schmarotzen. Ein Schmarotzen an dem, dass der Staat über eine ganz andere Einnahmequelle verfügt. Obwohl es, wenn man die Geschäfte für sich betrachtet, die sich eigentlich nicht unterscheiden von einem privaten Unternehmertum in prosperierenden kapitalistischen Nationen. Diese Mangelhaftigkeit, diese Widersprüchlichkeit einer Herrschaft, die nicht von ihrem Volk lebt, umgekehrt eines Volkes und einer nationalen Ökonomie, die ihrerseits dann in der staatlichen Herrschaft nicht die produktive Grundlage und notwendige und dann aber auch produktive Bedingungen für ihr Wirtschaften hat. Dieser doppelte Widerspruch, der sorgt dafür, dass zu dieser ganzen Staatskategorie Ölstaaten, eigentlich zu jedem Staat, der drunter fällt, eine obrigkeitliche Unzufriedenheit mit dem Status immer gehört. Und die bezieht sich noch bevor es dann so in Richtung Chavismus geht, erstmal immanent auf die möglichst optimierte Ausnutzung dieser eigenartigen Quelle. Das gehört einfach zu jedem Ölstaat dazu, dass er eben wegen der Mangelhaftigkeit, wegen der Bedingtheit dessen, wie dann die Öleinnahmen eben doch bloß für das taugen, wofür er sie veranschlagt. Und da ist immer dran zu denken, der Herrschaftsbedarf solcher politischen Subjekte, der ist sehr umfassend, der hat sogar einen ganz eigenen Grund, gerade in der negativen Stellung zum Volk. Da ist nämlich sehr oft ein gewisses Extra an purer Unterdrückung nötig und die gibt es nicht zum Nulltarif. Also der Herrschaftsbedarf ist nicht zu knapp. Dem kann er beim Ummünzen von souveräner Verfügung über die Ölquelle in Öldollars gar nicht geltend machen. Im Gegenteil. Der Ölpreis wird von der anderen Seite, von deren Nachfrage bestimmt und sonst gar nichts. Und deswegen kommt früher oder später jeder Ölstaat drauf, dass er erstens sich an dem, was aus diesem Öl an Geld zu machen ist, mehr beteiligen muss. Und deswegen ist die Geschichte der Ölstaaten eine Geschichte der Verstaatlichungen und Nationalisierungen. Weil sie sich mal irgendwann nicht mehr damit zufrieden geben wollten, dass sie nur kleinste Tantiemen von den Ölmultis kriegen, die bei ihnen das Öl aus dem Boden holen. Und die machen dann den großen Reibach auf dem Weltmarkt. Und auf die Weise haben die Ölstaaten tatsächlich die Quantität ihrer Einnahmen nicht schlecht erhöht. Nur folgt die schlechte Nachricht der guten, wie so oft, auf dem Fuß. Denn wenn man diese Ölgesellschaften, die ganze Ölindustrie, die nationale, die sich vielleicht drumherum aufgebaut hat, nationalisiert, und man will sich da in dem Zuge nicht aus dem Weltmarkt selber rauskicken, sondern man will auf ihm in neuer Weise mit einer neuen ökonomischen Erpressungsmacht auftreten. Auch davon ist Venezuela ein hässliches Beispiel, aber ein deutliches. Dann muss man vor allem erstmal ganz viel Geld bezahlen. Dann kann man die nicht einfach enteignen, die auswärtigen Ölunternehmen, sondern dann muss man denen das abkaufen, was sie im Land schon investiert haben. Dann bestehen die nämlich auf ihren Rechten und wenn man trotzdem mal so in sozialistischen oder kommunistischen Anflügen echte Enteignungen durchzieht, auch da ist gerade Lateinamerika wirklich ein deutliches Beispiel, dann erfährt man, dass man damit auf dem Weltmarkt erstmal nicht mehr zugelassen ist. Also wenn Nationalisierung dann unter Einhaltung aller Eigentumsrechte, aller kapitalistisch so einträglichen. Und dann ist das erstmal eine sehr teure Angelegenheit. Venezuela hat dafür einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag bezahlt. Nur dafür, dass es überhaupt die Ölproduktion im Land mal in die eigene Hand nehmen kann. Das ist aber erst der Anfang. Dann kommt, wenn man dann die Ölproduktion schon in eigener nationaler Regie betreibt, dann hat man den ganzen Aufwand dafür, dass die Ölquellen auch sprudeln, ja auch an der Backe. Dann kostet erstmal der Unterhalt, vielleicht sogar der Ausbau, jedenfalls die Pflege der Ölquellen und der Ölanlagen und so weiter, der Förder- und der Transportanlagen, kostet erstmal ganz viel wieder Geldaufwand. Und jetzt findet sich so eine Nation dann doch in der Stellung einerseits, dass sie Geld vorschießen muss, und zwar auch wieder auswärtiges Geld, weil die ganze Technologie in aller Regel halt auch bloß im Ausland zu haben ist, um das Öl überhaupt in die Hand zu kriegen, im Wortsinne, damit man es dann auf dem Weltmarkt zu Dollars machen kann. Und zugleich wächst sie aber darüber überhaupt nicht in eine Position, dass sie, wie ein kapitalistisches Unternehmen, die Geldvorschüsse, die sie gleichwohl hat, dann preismäßig auch geltend machen kann. Sodass sie sich mit der Nationalisierung, auch davon ist Venezuela ein Beispiel, mit der Nationalisierung handelt sich so eine Nation ganz viele neue Notwendigkeiten ein, die alle teuer sind und von denen dann erstmal in den Sternen steht, ob sie sich auf dem Weltmarkt überhaupt wiederum in ein entsprechendes Meer an Gelderlösen umsetzen lassen. Die andere Idee, auf die jeder Ölstaat kommt, die ja in dem schon auch steckt, was es jetzt unter Nationalisierung abgehandelt hat, mehr von dem Plunder verkaufen, Hahn aufdrehen, auch das haben sie gemacht und man kann auch nicht sagen, dass das einfach von vornherein immer nur gescheitert ist. Nur ein paar gewaltige Pferdefüße, ein paar gewaltige Haken oder theoretisch ausgedrückt Widersprüche hat auch diese Art mit der Quelle die Mängel zu überwinden, die in der Quelle, also in dieser Geldquelle, in dieser staatlichen stecken. Denn erstens ist außer in sehr wenigen Sonderfällen auf der arabischen Halbinsel die Vergrößerung des Öloutputs ja auch erstmal mit neuen, auch wieder geldkostenden Aufwendungen verbunden. Es ist eben gar nicht einfach so, dass man Ölhahn aufdreht, wie man Wasserhahn aufdreht, sondern da muss man neue Ölquellen überhaupt, da muss man sie finden, man muss sie erschließen, muss dann die Produktion und auch den Abtransport organisieren. Das alles bedeutet einen großen und für sich genommen fixen Aufwand, geldmäßig fixen Aufwand, der so fix ist, wie die Geldrechnung der kapitalistischen Firmen, bei denen man diese Dienste der Exploration oder die Produktionsanlagen einkaufen muss. Und auch dem steht überhaupt nicht gegenüber, dass man es jetzt in der Hand hätte, diesen geldmäßigen Mehraufwand überhaupt nur proportional oder irgendwie in ein Mehr an Geld zu übersetzen. Der Ölpreis, den man dann verlangen kann, ist nach wie vor einer, den die andere Seite, die kapitalistisch was mit dem Öl anstellen kann, fixiert. Eben weil man aus der Situation sich nicht rausgewirtschaftet, sondern umso mehr in sie hineingewirtschaftet hat, dass man das Zeug unbedingt verkaufen muss. Dazu kommt die ganz trostlose und durchgesetzte kapitalistische, also in diesem Sinn marktmäßige Weisheit und Wahrheit, dass eine Vermehrung des Angebots, zumal kein Ölstaat mit dieser Idee allein auf der Welt ist, ganz von sich aus auf den Preis drückt, ganz von sich aus dafür sorgt, dass man der anderen Seite, der Käuferseite, mit der Größe und mit der Vielfältigkeit, also mit der Anzahl der Anbieter, deren Marktmacht stärkt, Bis hin zu so Absurditäten, von denen ich jetzt gelesen habe, dass Venezuela deswegen sein Öl verkaufen muss an die, die es ihm überhaupt noch abnehmen. Also das ist jetzt was ganz Aktuelles. Klar, es ist was Extremes, aber ein Extrembeispiel dafür. Es muss das Öl wirklich im physischen Sinne loswerden, weil ihm die Lagermöglichkeiten ausgehen. Und die dritte Idee, auf die sie dann auch kommen, nachdem sie ihre Ölquellen nationalisiert haben, nachdem sie versuchen mit der Ausweitung der Produktion die Herden dessen wettzumachen, dass man den Preis immerzu selber nicht bestimmt, kommen sie folgerichtig auf die Idee, man müsste die Konkurrenz der Anbieter um ein bisschen Koordination ergänzen. Und so ist Venezuela oder der seinerzeit dafür zuständige Staatsmann in Venezuela, der gilt als der Erfinder der OPEC. Also der hat sie im Wesentlichen mit aus der Taufe gehoben. Und auch da ist es, will ich überhaupt nicht sagen, dass so eine Kartellbildung nicht preissteigernd wirken kann. Nur erstens merkt man schon an der Notwendigkeit des Kartells, also an der Notwendigkeit dieser politischen Korrektur, dass die ökonomische Sache offenbar entgegengesetzt gelagert ist, dass es immer zu einer politischen Korrektur und für die politische Korrektur einer entsprechenden Macht bedarf, um die Sache ökonomisch mal woanders hinzulenken als in Richtung sinkender Preise. Und zweitens ist auch klar, und auch das ist ja keine Prognose, sondern das lässt sich studieren an der OPEC, ist sie dann und in den Phasen und Momenten umso untauglicher als Mittel einer Preissicherung für die Anbieter, je nötiger sie eigentlich wäre. Weil das die Phasen sind, in denen natürlich die Konkurrenz, in denen jeder einzelne Ölanbieter umso mehr drauf kommt, er muss im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern mehr anbieten. Und das Schönste an der Preisabsprache ist ja, wenn man sie als Erster bricht. Das Schönste an einer gemeinsamen, und die OPEC macht ja eigentlich nicht Preisabsprachen, sondern Förderabsprachen. Die Geschichte aller Förderquotierungen, auf die sich die OPEC immer zu oder periodisch geeinigt hat, ist eine Geschichte entweder der heimlichen oder dann früher oder später der offenen Brüche dieser Vereinbarung. Okay,